Meine Damen und Herren, für einen Referenten, glaube ich, kann ich so sagen, rundet sich heute was ab, was er gemeinschaftlich mit uns gemacht hat. Denn der junge Mann war 2002 mit uns auch in Wolfsburg, ist richtig. Ne? Da waren wir auch in der Autostadt und haben damals auch schon gestritten um den richtigen Weg für die Kommunen. Und er hat einen fulminanten Beitrag geliefert, der sehr spannend war. Und ich denke, nach jetzt inzwischen schon 6 Jahren weiter, wurde Zeit, dass er mal wieder bei uns ist. Und jetzt jährt sich's eben, dass wir schon wieder in einer Autostadt sind. Aber das ist jetzt reiner Zufall. Denn er wird insgesamt sprechen zum Thema Lebensqualität in der Stadt. Er ist Beigeordneter für Planen der Stadt Essen. Lieber Hans-Jürgen Best, schön, dass Sie da sind. Er hat in Dortmund Raumplanung studiert und war anschließend unter anderem im Planungsamt Essen als Abteilungsleiter Bauplanung und als Planungsdezernent der Stadt Oberhausen tätig. Seit 1998 ist er jetzt Bau- und Planungsdezernent dieser Stadt. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lebensqualität haben wir gestern Abend hier unter anderem auch erleben dürfen. Insofern ist es nicht ganz so einfach am Folgetag hier, wenn man die Lebensqualität dieser Stadt und dieser Umgebung ausnutzt, um 10 Uhr frisch zu sein. Aber ich hoffe, es kommt alles rüber, was ich so sagen möchte. Ja, Lebensqualität in der Stadt, was ist das eigentlich? Da gibt es ja relativ viele Antworten drauf. Und dann möchte ich im ersten Teil meines Vortrags Ihnen etwas Allgemeines sagen und im zweiten Teil etwas zu der Umgebung, aus der ich komme und in der ich arbeite. So, wie was muss ich jetzt hier machen? Auf grün drücken, ne? Ah ja, also, da gibt es einmal eine Definition in dem Wikipedia. Da wird darauf hingewiesen, dass es hier im allgemeinen Sprachgebrauch die Qualität des Lebens vorwiegend als Grad des Wohlbefindens eines Menschen oder eine Gruppe von Menschen beschrieben. Und der materielle Faktor ist der Wohlstand und dass wir Menschen leben ja eigentlich vom Geist und dessen, was in seinen Ausprägungen vorhanden ist. Und dazu brauchen wir Bildung. Das ist, kennzeichnet sich dann später in den Berufschancen, im Status, in der Gesundheit und so weiter. Also das ist ein relativ breit angelegter Begriff. Mr. Galbraith hat 1958 einen Begriff geprägt, der im Grunde so ein bisschen in die Nähe dessen rückt, was wir gestern auch gehört haben von Herrn Töpfer, als er beschrieb dieses Trio der Nachhaltigkeit. Denn hier, Sie können ja schneller lesen, als ich sprechen kann. Sie sehen ja, dass die qualitativen Lebensbedingungen durch die Wirtschaft gekennzeichnet sind, aber auch durch die soziale Infrastruktur und durch die natürliche Umwelt. Eigentlich sind es die drei Merkmale, die Herr Töpfer gestern auch beschrieben hatte, allerdings unter der Überschrift Nachhaltigkeit. So, wenn wir jetzt mal Umfragen betrachten von Lebensqualitäten in Deutschlands 10 größten Städten. Da ist also einfach gefragt worden, was verstehen Sie unter Lebensqualität? Dann sehen Sie hier eine relativ große Reihe von verschiedenen Aspekten von Lebensqualität, die einfach nur genannt worden sind. Sie sehen aber, dass das Thema Weltoffenheit, Lebenswelt, gutes Kulturangebot, Verkehrsnetz, eigentlich die ganze Palette dessen, was wir so in unseren Vorurteilen auch, was denn Lebensqualität sein könnte und sein sollte, mit uns rumtragen. Also es ist eigentlich eine ganze Palette. Und wir sehen jetzt eigentlich schon an dieser Stelle, dass es keine einfache und lineare Antwort gibt auf die Frage, was ist Lebensqualität. Also ich versuche mich deswegen definitorisch so ein bisschen ranzutasten, weil wir ja alle und also Sie und wir alle im Grunde gemeinsam in unterschiedlichen Feldern an dem Thema Verbesserung der Lebensqualität arbeiten. Wir Stadtplaner machen das sozusagen mit Steuergeldern, die Kulturdezernenten machen das in ihren Kulturtempeln und Umwelt und jeder macht es so in seinem Bereich und Sie wollen Autos, Immobilien oder irgendwas verkaufen und müssen dann ja im Grunde das treffen, von dem Sie meinen, dass es ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität ist. Irgendwie ist das ganze Leben ja ein Optimierungsprozess für jeden. So, wie kann man das viele zusammendampfen, was da so alles drinsteht, mit sicher, sauber, seniorenfreundlich und so weiter? Ich glaube, man kann es hier auf diese wenigen Aspekte verdichten, wenn man es mal versucht zu sortieren. Und so ähnlich sind ja letztlich auch Städte gruppiert in ihren politischen Ausschüssen und in ihren Verwaltungen. Also es sind eigentlich diese 7 Aspekte, auf die man das im Wesentlichen zusammendampfen kann, die dann aber wieder unterschiedliche Reichweiten haben. Also die 3 unteren Themen Bildung, Freizeit und Kultur sind natürlich Dinge, die müssen systematisch aufgebaut werden. Das, was an Bildung und Lebensqualität organisiert wird, wird geerntet erst eine Generation später. Also Sie sehen, dass die Aspekte von Lebensqualität sehr, sehr unterschiedliche sozusagen Laufzeiten haben. So, nachdem ich Ihnen jetzt mal ein bisschen die Breite gezeigt habe, würde ich das gerne auch wieder ein bisschen verengen, indem ich noch mal letzten Mal den Versuch mache, sozusagen zu fragen, wer gibt Antworten? Wer gibt Antworten? Da hilft klassischerweise ein Blick in die Bibel, die sagt aber zu diesem Thema wenig. Dann hilft ein Blick in die Suchmaschinen bei Google. Da gibt es, wenn man Lebensqualität eingibt, 2,5 Millionen Einträge. Das ist so viel, dass man eigentlich auch nicht weiterkommt. Und dann habe ich mir gedacht, wir kommen aus dem Volk der Denker und Dichter. Also fragen wir mal unsere Dichter. Die Dichter, die haben ja im Grunde, beherrschen die Kunst des Verdichtens. Also manche brauchen viele Worte, aber die Dichter komprimieren. Kurt Tucholsky, die Jüngeren unter Ihnen wissen es vielleicht nicht, das war ein Dichter, 1890 bis 35, der hat geschrieben über das Ideal. Ja, das möchtest du, eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, da oben ist Heiligendamm, oben links, rechts unten ist die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Und abends zum Kino hast du es nicht weit, also das sind alles Bilder so aus der Umgebung, ne? Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles längste, ja natürlich selber, das wäre ja gelacht. Das ist übrigens die Essener Motorschau, ein bisschen Eigenwerbung ist auch dabei. Etwas ist immer, tröste dich, jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat, das ist selten. Also soweit unsere Dichterwelt. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal versuchen, das zu sortieren und an Beispielen zu verdeutlichen, was denn so unsere Beiträge sein könnten. Und da komme ich jetzt eigentlich zu dem zweiten Teil. Was haben wir zu bieten? Wie organisieren wir in Essen und im Ruhrgebiet Lebensqualität? Was steckt da im Einzelnen hinter? Ich kann Ihnen nur an dieser Stelle sagen, dass das Ruhrgebiet Ruhr 2010 im Jahr 2010 Kulturhauptstadt Europas wird, dass wir in diesem Kontext unsere Bühnen, die wir haben im Ruhrgebiet, systematisch bespielen wollen und der Welt und Europa und Deutschland zeigen wollen. Wir haben dazu verschiedenste Aspekte von Industriekultur. Die Industriekultur ist das, was wir haben. Die Kölner haben ihren Dom und wir haben unsere Symbolträger. Das sind die Fördergerüste, das sind unsere alten Industriegeschichtsträger. Sie sehen da einige Beispiele von denen. Unten links, das ist der Gasometer in Oberhausen, diese große Blechbüchse, die bespielt wird. Ja, Lebensqualität in einer Stadt. Ich habe jetzt mal hier noch ein Bild aus Essen gezeigt. Da gehört natürlich vieles zu. Da gehört schönes Wohnen zu. Das ist oben links die Margaretenhöhe aus Essen. Oben rechts ist unser größtes Einfamilienhaus in Essen, die Villa Hügel. Die ist mal als Einfamilienhaus mit 210 Zimmern genehmigt worden. Und natürlich muss man einkaufen können und man braucht die Freizeit. Das ist im Grunde so eine kurze Tour d'Horizon. Ja, seit 2001 haben wir auch ein Weltkulturerbe in unserer Stadt, das wir pflegen und was aber genauso viele Angriffsflächen bietet wie Dresden und andere Orte. Dieses Weltkulturerbe wird immer wieder systematisch umgebaut und ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, auch in Verbindung mit dem Thema Klima, was wir gestern hatten, Sie sehen dort links die Kohlenwäsche, die mal das Ruhrmuseum beinhalten wird. Da haben wir natürlich die Außenhaut unter klimatechnischen Gesichtspunkten sozusagen einmal demontieren müssen und wieder aufbauen müssen. Das rief unsere Freunde vom UNESCO-Weltkulturerbe auf den Plan. Und da haben sich die Feuilletons natürlich drüber hergemacht, was passiert denn da? Und es gab ganz viele Fragen. Und man wurde dann durch eigentlich schon fast auf die rote Liste gesetzt, wie es dem Kölner Dom auch ging. Und die Diskussion in Dresden kennen Sie alle. Wir sind da ziemlich tapfer geblieben. Das Entscheidende war eigentlich, dass eines Tages UNESCO-Gesandte nach Zollverein kamen und gesagt haben, ach, da steht ja noch alles, das ist ja gar nicht so schlimm. Also es war mal wieder eine reine medial organisierte sozusagen Diskussion, die ihr Thema leicht verfehlt hatte. Zollverein liegt im siedlungsgeografischen Mittelpunkt des Ruhrgebietes zusammen mit der ehemaligen Zeche Nordstern und mit der Jahrhunderthalle in Bochum. Dort auf Zollverein wird das Portal des Ruhrgebietes eingerichtet. Das ist also das Besuchszentrum in dieser Kohlenwäsche. Dort wollen wir die Besucher des Ruhrgebietes empfangen und sicher durch das Ruhrgebiet geleiten. Die Schwierigkeit bei Zollverein, wenn ich das hier auch noch mal einfügen darf, besteht ja im Grunde darin, dass Zollverein etwas ist, was ein lebendes Denkmal ist. Also wenn Sie die Pyramiden von Gizeh sehen, da waren früher Steine, heute Steine, morgen Steine. Im Kölner Dom ist früher beten, heute beten, morgen beten. Aber die Zeche, die war früher Zeche und jetzt ist sie keine Zeche mehr. Und wir müssen das umbauen, obwohl es Weltkulturerbe ist oder präziser gesagt im Rahmen des Weltkulturerbes. Und das ist eine intellekte und mediale Herausforderung, weil da ganz viele Beobachter überall stehen. Da setzen wir natürlich dann auch mal was Neues daneben und dagegen. Das ist unsere schöne Design School auf Zollverein. Zollverein ist der Kandidat für Kunst, Kultur und Design. Das sind die drei Begriffe, mit denen wir Zollverein im Grunde seit 20 Jahren versuchen weiterzutragen. Das ist jetzt eigentlich sozusagen nur ein ganz kleiner Teil dessen, was wir unter Lebensqualität in Essen verstehen, für uns und für unsere Kinder. Wir müssen ja auch mehr so an unsere Kinder denken. Für die machen wir das ja. Und diese Symbolträger sind etwas, was junge Leute anzieht. Die jungen Leute wollen eigentlich immer beides haben, das Alte und das Neue. Nur das Alte mögen die meisten Jugendlichen auch nicht so. Also wenn ich mich immer manchmal frage, ob ich beruflich richtig liege, frage ich immer meine Kinder oder deren Freunde. Hat man so ein Gefühl, ob die Richtung wenigstens stimmt. Also das scheint jedenfalls zu stimmen, unsere Design School. Ja, jetzt ein Blick ins Ruhrgebiet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir jetzt das Rührei oder der Kaiserschmarren sind, von dem Herr Töpfer sprach. Tatsache ist, dass wir mit den Städten von Duisburg über Oberhausen, Essen, Bochum bis nach Dortmund, das sind ungefähr 3,4 Millionen Einwohner. Ich glaube, wir sind das Gelbe vom Ei und meine das nicht abwertend, wenn ich sage, ringsherum ist das Eiweiß. Also in diesem Bereich Duisburg bis Dortmund leben mit 3,4 Millionen Einwohnern etwa so viele wie in Berlin. Wir haben etwas mehr Fläche mit 1200 Quadratkilometern verglichen mit Berlin. Die haben 880 Quadratkilometer. Und wir haben viele größere Städte. Das ist praktisch der Bereich, in dem auch die Kulturhauptstadt stattfinden wird. Dies ist jetzt nochmal zu versinnbildlich, sehen Sie im Zentralen eher die besiedelten Flächen und am Rand die anderen Flächen, also die Erholungsflächen. Ich sage an dieser Stelle immer gerne, wir im Ruhrgebiet sind die einzige voll ausgestattete Stadt Deutschlands. Eigentlich haben wir fast alles, was wir brauchen. Wir haben viele Menschen, 5,3 Millionen. Wir haben Universitäten, das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Wir haben Bildungsstandorte, Freizeitstandorte, gute Wohnlagen. Wir haben auch weniger gute Wohnlagen, aber das ist, glaube ich, das Kennzeichen jeder Stadt. Und das alles ist auf sehr, sehr dichtem Raum. Das ist unser großer Vorteil. Wir haben 4 Großstädte über 350.000 Einwohner, 6 Großstädte über 150.000 Einwohner. Und die liegen alle relativ dicht beieinander. Was wir nicht haben, ist ein ausstrahlendes Zentrum. Vielleicht ist das auch ein Aspekt von Lebensqualität, was eben Berlin, Hamburg und München hat. Da ist eben sehr, sehr vieles zentralisiert. Sondern wir haben, böse Zungen sagen, eine Ansammlung rheinischer und westfälischer Industriedörfer. Aber immerhin haben wir mit Duisburg, Essen und Dortmund 3 Städte zwischen 500.000 und 600.000 Einwohner. Ja, hier nochmal der Überblick, 53 selbstständige Gemeinden mit 5,3 Millionen Einwohnern und, das braucht man sich gar nicht alles zu merken. Sie sehen da nur, dass das alles relativ dicht ist. Jetzt nochmal zum Thema Bildung, Weiterbildung, weil das, glaube ich, ich hatte es ja eingangs gesagt, ein wichtiger Aspekt von Lebensqualität ist. Wir haben viele Universitäten, wir haben viele Hochschulen und Kunsthochschulen. Jedes Sternchen können Sie irgendwie zuordnen. Blöderweise arbeitet jetzt noch jede Stadt mit jeder Universität für sich selbst. Die einzige fusionierte Universität ist die von Duisburg und Essen. Das ist formal gesehen ein Dach, aber es sind zwei Standorte. Vielleicht gelingt es uns ja mal irgendwann zu sagen, im Ruhrgebiet studiert man und dann werden nur noch irgendwelche Abteilungen in irgendwelchen Städten genannt. Was wir haben, sind 140.000 Studierende in insgesamt 5 Universitäten, 10 Fachhochschulen und so weiter. Und außerdem haben wir noch verschiedenste Institute, in denen geforscht und auch gelehrt wird. Hier haben Sie nochmal einen Überblick in der Karte, wo die einzelnen Forschungsinstitute sind, die Fraunhofer-Institute und so weiter. Die sind natürlich im Gelben vom Ei und nicht im Eiweiß verbreitet. Das ist ja auch klar irgendwie. So, jetzt wollte ich Ihnen noch mal zeigen, was unsere Veranstaltungsorte sind im Rahmen auch von Kultur Stadt Europas im Ruhrgebiet. Das sind im Grunde zunächst mal unten genannt die Bühnen. Wir haben sehr gut funktionierende Opernhäuser, Ballette, Sprechtheater, da sind wir ziemlich perfekt ausgestattet und brauchen uns hinter Berlin, was die Quantität und die Qualität betrifft, nicht zu verstecken. Es ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt hier über das Ruhrgebiet referiere und nebenbei einflechte, dass unser Opernhaus in Essen jetzt schon seit mehreren Jahren immer auf Platz 1 in Deutschland steht. Da gibt es so Kulturmenschen, die wählen das immer, das können wir gar nicht beeinflussen. Und das besonders Verwunderliche ist, dass unser Opernhaus auf Platz 1 steht und trotzdem gut besucht ist. Sonst kriegt man ja die ersten Plätze im Feuilleton immer zugeteilt. Aber das ist dann so mehr für die zerebrale Analytik, was da geboten wird. Aber wir schaffen die Verbindung von analytischen Ansprüchen und emotionaler Sinnlichkeit in unserem Opernhaus. Also das ist ja immer der Spagat, den Mozart und andere auch mal leisten mussten. Also das kriegen wir hin. Dann da oben die Festivals, die sich inzwischen einen Namen gemacht haben. Das sind eben die Ruhrtriennale mit inzwischen ganz vielen Besuchern. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das sind die Ruhrfestspiele, dann das Klavierfestival Ruhr. Ich habe einen Überblick über Klavierspielen und kann Ihnen versichern, das ist das beste Klavierfestival der ganzen Welt. Also alles, was Rang und Namen hat an Pianisten, kommt jedes Jahr ins Ruhrgebiet. Wir haben jetzt seit 20 Jahren das Klavierfestival Ruhr. Und Alfred Brendel hat auch eine Abschiedsvorstellung in der Essener Philharmonie gegeben. Das hat sich wirklich etabliert, aber 20 Jahre Aufbauarbeit. Also Lebensqualität fällt nicht vom Himmel, das wollte ich so nebenbei sagen, sondern da muss man systematisch dran arbeiten. Ja, neuerdings haben wir auch die Love Parade. In Essen waren letztes Jahr 1,2 Millionen Besucher. In Dortmund waren es, glaube ich, ein paar mehr, ich weiß es nicht mehr. Also die Love Parade zieht jetzt durchs Ruhrgebiet. Ja, die Ruhrtriennale ist zu einer Veranstaltung geworden in Spielorten, die mit unserer Industriekultur zu tun haben. Also man knüpft eigentlich an diese etwas harsche und forsche Industriekultur, nutzt sie als Bühne, als Hintergrundbühne und Gérard Mortier, der in Wirklichkeit Mortier sich ausspricht, der jetzt in Paris ist und den Nike Wagner ja okkupieren wollte, der war 3 Jahre lang hier unser Ruhrtriennale-Direktor und hat dieses Festival recht erfolgreich geprägt. Seitdem ist dieses ruhrgebietsweite Festival, welches in ganz verschiedenen Standorten spielt, seitdem sind wir mit dem Ding auch in den Feuilletons. Na. Ja, hier sehen Sie nochmal sozusagen, für die es nicht wissen, das Ruhrgebiet, das kommt daher, weil es einen Fluss gibt, der heißt Ruhr und der ist ungefähr 200 Kilometer lang und mündet in Duisburg in den Rhein und das ist im Grunde das Band von Lebensqualität mit allen verschiedenen Facetten. Eigentlich ist die Ruhr genauso schön wie Altmühl oder andere Flüsse, aber ist noch nicht so richtig entdeckt. Ja, jetzt wollte ich Ihnen noch gerne einige Projekte nennen, an denen wir feilen. Diese Projekte stehen für Stadt, für Urbanität. Sie stehen vor allen Dingen für den Wandel des Ruhrgebietes. Das Ruhrgebiet kommt ja von der Industrie und wandelt sich ständig. Wir müssen immer wieder alte Standorte und alte bauliche Hüllen mit neuem Leben füllen. Und da fange ich mal einfach hier in Duisburg an. Da gibt es den schönen Innenhafen in Duisburg, der funktional gesehen kein Hafen mehr ist, sondern der im Grunde eine schöne Wasserlocation ist, wie man auf Neudeutsch sagt, der Innenhafen Duisburgs ist inzwischen fast vollständig besiedelt. Das Eurogate, Eurogate, wie die sagen, das ist zurzeit im Bau und das ist in Kürze vollendet. Und damit ist das letzte schöne Grundstück am Duisburger Innenhafen, was auch eine Perle in dem großen Mosaik von Stadtreparatur des Ruhrgebietes ist, fertig. Duisburg hat schon ein neues, schönes, großes Projekt, Duisburg an den Rhein. Sie sehen da unten das Sinnbild dafür, das blaue ist der Rhein in der Nähe der Friedrich-Ebert-Brücke in Duisburg. Ja, das Projekt wird Ihnen gleich noch vorgestellt von Kollegen Schnitzmeier. Es ist Mülheim, auch nicht meine Stadt, aber es liegt im Ruhrgebiet. Das Projekt Urbania, ich sage dazu nur, dass es in Mülheim und an der Ruhr liegt. Und alles Weitere hören Sie dazu gleich. Dann ein Projekt in Dortmund, was auch sehr wichtig ist für den Strukturwandel und dessen Außenerscheinung im Ruhrgebiet. Sie sehen da den Phoenixsee. Der ist ungefähr ein Fünftel so groß wie die Außenalster in Hamburg mit seinen ungefähr 30 Hektar. Sie sehen, dass das Ruhrgebiet arbeitet an dem Thema Wiedernutzung von Brachflächen. Phoenix war eine große Hütte, da wurde also Stahl gekocht und da wird jetzt das Gelände vollständig umgebaut. Es wird ein See angelegt, es werden neue Lagen erzeugt, es werden Standorte geschaffen in Gebieten, die früher eigentlich nach Arbeit, Dreck und Schweiß war damit verbunden. Und das ist das Thema Strukturwandel im Ruhrgebiet. Wandel durch Kultur und Kultur durch Wandel. Oben rechts sehen Sie das Dortmunder U. Die Biertrinker unter Ihnen wissen vielleicht, dass Dortmund eine Bierbrauerstadt war und heute in Teilen auch noch ist. Und das Dortmunder U ist der Symbolträger eigentlich für die Tradition Dortmunds, direkt am Hauptbahnhof gelegen. Dort soll also eine Stätte für Kreativschaffende hin. Und das wird mal ein ganz wichtiger Ankerpunkt für das Ruhrgebiet und dessen Kreativwirtschaft werden. Die Voraussetzungen dazu sind gut, die Finanzierung ist auch gegeben. Ja, der Sport darf natürlich nicht fehlen beim Thema Lebensqualität. Das ist der gesamte Arena-Park in Gelsenkirchen, auch recht zentral gelegen, nicht besonders weit von der City entfernt. Dort wird also nicht nur Fußball gespielt, sondern es ist eigentlich sozusagen ein Komplettversorgungspaket für die Freizeit. Das ist das Universitätsviertel in Essen, sehr zentral gelegen zwischen Universität und Essener City. Und das wird mal ein ganz wichtiges Stück Stadtreparatur an ganz zentraler Stelle, 800 Meter entfernt vom gestern erwähnten ThyssenKrupp Hauptquartier oder ThyssenKrupp Campus, wie es heißt, in 800 Meter Entfernung. Und dieses ThyssenKrupp Quartier, das liegt da oben sozusagen am Bildrand. Im nächsten Bild habe ich es. Ach Scheiße. Ja, da oben links sehen Sie das ThyssenKrupp Quartier und den Krupp Park, den Alexander Otto gestern erwähnt hatte mit den Baumpflanzungen. Das ThyssenKrupp Campus wird auch begleitet in der Projektsteuerung von ECE, dieselben, die bei uns in der Innenstadt das neue große Einkaufszentrum zurzeit im Bau haben. Ja, jetzt kam das Ende wieder schneller, als ich dachte. Ich bedanke mich trotzdem für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr.